Die Tochter hat dem Vater ein Denkmal gesetzt. Vor 5 Jahren erschien diese Biografie über Rudolf Herrnstadt. Rudolf Herrnstadt mit dem Titel »Wäre es schön, es wäre schön. Mein Vater Rudolf Herrnstadt«. Herrnstadt war ein Journalist. Er gehörte zu den Kommunisten der ersten Stunde, die nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR aufbauen wollten. Und wenn die Tochter Irina Liebmann, das ist die Verfasserin, ihren Vater nun im Nachhinein richtig erfasst hat, sie hat diesen Rückblick mit 60 Jahren geschrieben, dann war Rudolf Herrnstadt ein Überzeugungstäter im besten Sinne. Er war einer, der wirklich an den Kommunismus glaubte, der das Beste für die Menschen wollte. Und deshalb wurde Rudolf Herrnstadt wieder, wenn die Tochter recht hat, zum Gegner der Funktionäre. Er wurde zum Gegner der Apparatschiks, obwohl er damals für einige Zeit die SED-Zeitschrift Neues Deutschland herausgab. Er wurde zum Gegner der Funktionäre, die sich auf Kosten des Volkes bereicherten, wie er es sah. Und darum ist es logisch, dass Walter Ulbricht, der damals führende Funktionär der DDR und der Chef der SED, ihn im Sommer 1953, kurz nach den Aufständen vom Juni, dass Ulbricht Herrnstadt in einer Intrige entmachtete und zum Staatsfeind erklärte. Und Jahrzehnte später nun sammelt die Tochter das Material, recherchiert und besucht dabei auch eine damalige Mitstreiterin des Vaters, die inzwischen dann auch schon 93 Jahre geworden war. Und da bestätigt ihr diese alte Dame nochmal, ihr Vater hat gewiss daran geglaubt, also an den Kommunismus. Und Irina Liebmann schreibt, das stimmte, seine Genossen hatten ihn umbringen wollen, sie hatten ihn aus ihrer Partei ausgeschlossen und Lügen verbreitet, sie hatten ihn zu Tode gehetzt. Aber den Glauben hatte er behalten. Und dann sagte diese ältere Dame nochmal, und die Funktionäre haben alles verdorben. Die Funktionäre haben alles verdorben. Hier die Funktionäre, da der Überzeugungstäter. Und als ich diese Biografie über Rudolf Herrnstadt in den letzten Tagen wieder gelesen habe und natürlich immer am Römerbrief gearbeitet habe, nicht gleichzeitig, aber zu anderen Teilen des Tages natürlich, da hatte ich natürlich Paulus immer im Hinterkopf, als ich das las. Und da ist mir auch nochmal so klar geworden, was wir natürlich alle wissen, dieser Vergleich, trotz aller inhaltlichen Gegensätze natürlich zwischen Paulus und Herrnstadt. Aber Paulus war ein Überzeugungstäter. Er war kein Funktionär der christlichen Organisation. Er war kein Verwalter und Stratege einer christlichen Institution. Er war ein Überzeugungstäter. Und gerade dieser Aspekt wird in den Versen besonders deutlich, die wir heute vor uns haben. Wir könnten fragen, Funktionär oder Zeuge? Diese Verse geben uns einen tiefen Einblick in das Herz des Apostels. Wir sehen hier, er ist nicht ein kühler Stratege, der ungerührt sein Konzept vorträgt. Paulus ist nicht der Generalbevollmächtigte für Heidenmissionen im Rang eines Kommissars, sondern in diesen Zeilen, da legt Paulus uns sein Herz offen. Da legt er sein ganzes Herzblut hinein. Da kehrt er gewissermaßen sein Innerstes nach außen. Und liebe Geschwister, es ist faszinierend, wie sich das gerade in diesem Römerbrief miteinander verbindet. Bis in die Sprache hinein. Einerseits eine ganz komplexe, umfassende Darstellung der biblischen Wahrheit. Der Römerbrief ist wie ein Kompendium der biblischen Lehre. Und zugleich diese tiefe innere Beteiligung, diese echte persönliche Bewegung, die den Paulus zu den Empfängern seines Briefes geradezu hinzieht. Auch das spüren wir in diesem Psalm. Und so wollen wir also diese persönlichen Verse jetzt hören und lesen miteinander. Sie haben das vor sich nach der Übersetzung Luther 84. Wir lesen aus dem Römerbrief Kapitel 1, Verse 8 bis 15. 8 bis 15. Wir werden es aber auslegen, höchstens bis Vers 13 heute. Bis dahin hatte Paulus sich vorgestellt, wir hatten gesehen, die Verse 1 bis 7 sind so etwas wie der Briefumschlag des Römerbriefes. Paulus hatte sich vorgestellt, wer er ist, der Knecht Christi, der Apostel. Er hatte den Kern seiner Botschaft bestimmt mit einem Namen. Das Evangelium ist eine Person, Jesus Christus. Und er hatte dann seine Adressaten benannt. Er hat gesagt, ihr die Geliebten Gottes, die Berufenen, die Heiligen, das seid ihr. Und dann setzt er fort mit diesem Vers 8, den wir jetzt lesen. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer gedenke und alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte. Man könnte ja wörtlich übersetzen, ob sich's wohl endlich einmal fügen möchte. Durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander teilen. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns persönlich ansprichst durch deinen Bruder Paulus im Römerbrief. Amen. Zeuge statt Funktionär. Es fällt sofort dieser persönliche Ton auf, wenn wir diese Zeilen lesen. Das springt uns geradezu an, obwohl er die Römer noch gar nicht kannte. Das muss man auch bedenken. Er kannte die ja noch gar nicht. Paulus verrät uns in diesen Versen unheimlich viel über sich selbst. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, sein Herz war genauso groß wie sein Verstand. Sein Herz war genauso groß wie sein Verstand. Das sieht man in diesen Versen überdeutlich. Zum Beispiel schon an diesem zuerst, ja. Zuerst danke ich meinem Gott. Zuerst, das lässt erwarten, eine Aufzählung. Zuerst, dann müsste eigentlich irgendwann zweitens kommen. Aber Paulus kommt gar nicht mehr zu zweitens, ja. Der Gedanke nimmt ihn mit. Er vollendet das gar nicht, sondern das packt ihn so, dass er immer weitermachen muss. Das zweitens steht hier nicht. In der Grammatik nennt man das Anakolut. Und das begegnet uns häufiger bei Paulus, also dass ein Satz nicht nach der Grammatik ordnungsgemäß abgeschlossen wird. Diese persönliche Bewegtheit. Herzblut legt er hier rein. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, diese Kombination sollte alle Zeugen des Herrn auszeichnen. Er hat gesagt, was ist Predigt, was ist Verkündigung? Er hat gesagt, das ist Logik mit Feuer. So hat es Martin Lloyd-Jones gesagt. Preaching is logic on fire. Argumentation aus Begeisterung. Denken und innerste Bewegung, das gehört zusammen. Und Feuer meint hier nicht Fanatismus, meint hier nicht emotionale Manipulation der Hörer, sondern Feuer meint innerlich, im Innersten bewegt sein durch die Wahrheit. Einfach weil es um so viel geht. Einfach weil einen die Wahrheit nicht kalt lassen kann. Und so sehen wir es hier, in diesen Versen. Hier sehen wir seine innere Einstellung zu den Römern, seine Herzenshaltung, die ihn mit den Adressaten verbindet. Das sehen wir hier. Und wenn wir das studieren, dann sollen wir uns persönlich daraufhin überprüfen, liebe Geschwister. Wie steht es mit meiner Herzenshaltung gegenüber den Mitchristen, gegenüber meinen Glaubensgeschwistern? Das ist die Frage, die hier mitläuft. Wie ist meine innere Einstellung zu den Mitchristen? Das ist die Frage, die uns hier bewegt. Und dabei fällt noch etwas auf. Paulus' Verhältnis zu den Römern ist ganz eng verbunden mit seinem Verhältnis zu Jesus. Das verbindet sich hier in diesen Versen wieder und wieder. Paulus kann das nicht trennen. Nach dem Motto, das eine ist meine Verbindung zu Jesus. Das ist die eine Seite. Und ganz unabhängig davon ist nochmal mein Verhältnis zu den Geschwistern und zur Gemeinde. Sondern Paulus verbindet, verknüpft das hier aufs Engste. Er will das wohl unterscheiden, aber nicht trennen. Und seine Verbindung zu den Mitchristen, das sehen wir hier sehr deutlich, wird geprägt durch seine Verbindung zu Jesus. Sie wächst heraus aus seiner Verbindung zu Jesus, seine Verbindung zu den Mitchristen. Das ist das Geheimnis hier. Und deshalb erfahren wir hier vieles, nicht nur über seine Beziehung zu den Römern, sondern eben auch über seine Beziehung zu Gott selbst. Und das wird besonders deutlich in den Versen 8 bis 10, wenn Sie mal reinschauen. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn. Da kommt wieder eine Kurzfassung des Evangeliums, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich von einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Es ist immer aufs Engste miteinander verquickt, verknüpft. Und was können wir nun lernen von Paulus? Wie lässt sich seine Einstellung gegenüber den Geschwistern beschreiben? Das wollen wir jetzt versuchen, in einigen Merkworten gewissermaßen einzufangen. Das Erste, was seine Haltung gegenüber den Geschwistern kennzeichnet, Paulus ist dankbar. Dankbar. Das ist der ganze Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott. Das steht am Anfang. Danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Er ist dankbar. Dankbar für die Geschwister. Und er sagt das auch. Er artikuliert das auch. Er denkt nicht, ach, dann würden die denken, ich lobhudle oder so. Nein, das meint er ehrlich. Das ist sein Herz, das hier spricht. Er hat keine Scheu, das auszusprechen. Ich habe mich so gefreut, als am Donnerstag im Gebetskreis einer der Brüder sagte, ach, wie schön ist das, wieder daheim zu sein. Wie schön ist das, wieder dabei sein zu können. Und dass wir hier wieder miteinander beten. Dankbar für die Geschwister. Und Sie sehen, Paulus schreibt hier auch etwas sehr Inniges über sein Verhältnis zu Gott. Er sagt nicht, ich danke Gott, sondern was sagt er? Zuerst danke ich meinem Gott. Er hat ein ganz persönliches, inniges Verhältnis zu seinem Herrn. Und er sagt auch, wie dieses Verhältnis zu seinem Gott zustande gekommen ist. Nämlich durch Jesus Christus. Er ist der Zugang. Ich danke meinem persönlichen Gott und Retter. Durch Jesus Christus. Er hat mir den Weg zu ihm geöffnet. Und der Hebräerbrief beschreibt das in Kapitel 10, Vers 19 so. Durch das Blut Jesu haben wir die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Dadurch, dass Jesus sein Blut für unsere Schuld vergossen hat, haben wir direkten Zugang zu Gott. Ich danke meinem Gott durch Jesus für euch. Das ist die Verbindung. Ein inniges Verhältnis zu Gott. Und aus diesem innigen Verhältnis zu Gott folgt ein inniges Verhältnis zu den Geschwistern. Ich danke meinem Gott für euch. Haben Sie schon mal so... Ihrem Gott, hast du schon mal so deinem Gott für die Geschwister gedankt? Und wofür dankt Paulus konkret? Dafür, dass euer Glaube bekannt ist in der ganzen Welt. Was meint er damit? Er meint damit zunächst mal die christliche Welt, dass die Menschen, die anderen Christen in Kleinasien wissen, dass es euch gibt, dass ihr zu Jesus gehört, auch in Rom, auch in der Metropole. Gibt es eine Gemeinde Jesu Christi? Ich danke meinem Gott dafür, dass das auch andere wissen, dass ihr da seid als Jünger Jesu, mitten in dieser Metropole Rom. Und immerhin hatten diese Christen in Rom so viel Aufsehen erregt, dass Kaiser Claudius sich zu einer drastischen Maßnahme genötigt gesehen hatte. Nämlich etwa acht Jahre bevor Paulus das schreibt. Da hatte Kaiser Claudius 49 nach Christus alle Juden aus Rom vertrieben, alle Juden. Also nicht nur die christlichen Juden, sondern auch die, die noch nicht zu Jesus sich bekehrt hatten. Mit der offiziellen Begründung, hören Sie genau hin, es gab Unruhe wegen eines Christus. Mit E geschrieben. Und viele Historiker nehmen an, damit meint er Christus. Also es gab offensichtlich unter den Juden Diskussionen über Christus, ob Jesus nun der Messias wäre oder nicht. Und die waren so intensiv, dass Kaiser Claudius sie zumindest zum Anlass oder zum Vorwand dafür nehmen konnte, die Juden aus Rom auszuweisen. Man hört von eurem Glauben in der ganzen Welt. Das hat Wirkung. Das bleibt nicht im Winkel. Das versteckt sich nicht. Und darüber freut sich Paulus. Möglicherweise hat es eben in der Judenschaft heftige Auseinandersetzungen gegeben wegen Jesus. Auf alle Fälle zeigt das Zeugnis der Gemeinde Wirkung. Und das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen müssen. Sind wir für unsere Umwelt eine Herausforderung als Gemeinde Jesu? Sind wir eine Herausforderung? In Korinth, da hatte Paulus schon zwei Vertriebene aus Rom getroffen. Also von dort aus schreibt er den Römerbrief. Nämlich dieses Ehepaar Aquila und Priscilla, die waren aus Rom vertrieben worden und dann nach Korinth gekommen. Und die haben Paulus bestimmt von den Geschwistern aus der Weltstadt berichtet. Wie da Gemeinde in Rom angefangen hatte zu wachsen. Und Paulus packt das Herz und er sagt, ich danke meinem Gott, dass man von eurem Glauben redet in der ganzen Welt. Man spricht von eurem Glauben. Und warum freut Paulus sich darüber? Er ist glücklich darüber, weil es zeigt, der Siegeszug des Evangeliums geht weiter. Er ist nicht aufzuhalten. Es hat im Osten, in Kleinasien begonnen, aber es geht weiter nach Westen, bis nach Rom. Und dann wollen wir weiter nach Spanien. Der Siegeszug des Evangeliums ist nicht aufzuhalten. Ich danke meinem Gott, dass man von eurem Glauben weiß. Und Paulus freut sich über die römischen Geschwister, weil es eine Chance ist für andere, Jesus kennenzulernen. Dadurch, dass sie jetzt Christen sind, können andere Jesus finden. Er freut sich über die römischen Geschwister, aber er freut sich natürlich auch für die römischen Geschwister. Denn die dürfen jetzt auch die Gotteskindschaft genießen. Die dürfen jetzt auch zu Jesus gehören und Paulus freut sich für die. Freuen wir uns für all die Mitchristen, die auch Gotteskinder werden durften und sein dürfen. Dankbarkeit und Freude, das ist eine ganz natürliche Reaktion, wenn wir von jemandem hören, vielleicht sogar von jemandem überraschend hören, dass er Christ ist. Oder dass er Christ geworden ist. Das geht uns doch auch ganz unwillkürlich so. Da freuen wir uns, da sind wir dankbar. Egal, ob wir die nun etwas genauer kennen oder ob das etwas ferner ist. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich erfahren habe, damals, ist auch schon einige Zeit her, dass der damalige Trainer des 1. FC Köln, Schäfer, dass der überzeugter Christ war und das auch bekannt hat in der Öffentlichkeit. Da habe ich mich gefreut. Da war ich dankbar. Herr, dass da auch einer ist, der dich bezeugt und der an dich glaubt. Dankbar füreinander. Und diese Dankbarkeit war bei Paulus keine Momentaufnahme, sondern das hat seine Haltung geprägt. Und das sehen wir zum Beispiel an den Anfängen seiner Briefe. Wir können das jetzt nicht alles im Einzelnen lesen, aber ich will nur auf ein paar Briefeinstiege hinweisen, wo wir das immer wieder finden. 1. Korinther 1, Vers 4 zum Beispiel. Da schreibt Paulus ganz am Anfang, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Das ist 1. Korinther 1, Vers 4. Oder Philipper 1, Vers 3, auch ganz am Anfang. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Das war seine Grundhaltung. Und so können wir weiterlesen. Kolosser 1, Vers 3, 1. Thessalonicher 1, Vers 2, 2. Thessalonicher 1, Vers 3, Philemon 4. Oder auch an die Epheser. An die Epheser hat er das so geschrieben, Epheser 1, Vers 15 und 16. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und denke an euch in meinem Gebet. Das war seine Haltung. Und genauso schreibt er es auch hier. Dankbar. Die Römer kannte er noch nicht persönlich. Und dann kann man sagen, ja, für die war es leicht, dankbar zu sein. Die waren ja weit weg, mit denen hatte er noch keinen Ärger. Aber er dankte auch für die Epheser. Und da war er lange gewesen, hatte lange gewirkt. Das war seine Grundhaltung für die Geschwister. Dankbar. Und das war bei Paulus keine Blauäugigkeit. Das war bei Paulus keine Naivität. So nach dem Motto, dass er alles in rosigen Farben geschildert hat. Das war bei ihm keine Blindheit. Er war nicht blind gegenüber Unrecht und Angriffen, die Paulus auch erfahren hat, auch von innen. Paulus war nicht für alles dankbar, was er erlebt hat. Das sagt er auch ganz deutlich. Aber er war grundsätzlich dankbar. Denken wir an die Auseinandersetzung, die Bruder Otto uns vorgelesen hat, Apostelgeschichte 15, Vers 36, wo Barnabas jemanden mitnehmen konnte, den Paulus in dieser Situation für ungeeignet hielt. Und Barnabas wollte sich Paulus nicht unterordnen und sie kamen hart aneinander, heißt es hier. Und dann ist Barnabas gewissermaßen von der Fahne gegangen und sie haben sich getrennt und sind mit anderen Glaubensgenossen weitergezogen. Das war nicht schön. Oder zur Situation in Ephesus. Da wird Paulus schon bald sagen, in Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30, da wird Paulus sagen, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Das hat Paulus auch sehr offen gesagt. Dafür war er nicht dankbar. Darüber war er traurig. Darüber hat er bestimmt auch geheult. Und in seinem letzten Brief wird Paulus aus dem Gefängnis schreiben. In 2. Timotheus 1, Vers 15 an Timotheus. Du weißt, dass sich alle von mir abgewandt haben. Überlegen Sie mal, der große Apostel im Gefängnis, kurz vor seinem Tod. Und dann schreibt er hier, du weißt, dass sich alle von mir abgewandt haben, die in der Provinz Asien sind. Und dann kommen ein paar löbliche Ausnahmen, die trotzdem zu ihm gekommen sind. Verstehen Sie, diese Spannung hat Paulus nicht klein geredet. Die hat er nicht verdrängt. Und trotzdem, trotz aller menschlichen Enttäuschung, konnte das seine grundsätzliche Dankbarkeit für die Geschwister nicht kaputt machen und nicht ersticken. Ich danke dem Herrn für euch, sagt er. Und das ist für uns ein Vorbild. Und so ist es in der Gemeinde Jesu geblieben bis heute. Ein Vorbild für Dankbarkeit, was die Gemeinde angeht und die Mitarbeiter angeht, ist für mich immer John MacArthur. Wenn man hört, wie er über seine Gemeinde dort in der Grace Community spricht und von außen betrachtet, könnte man immer denken, ja, der hat's ja leicht. So eine große Gemeinde, so viele Mitarbeiter und alles scheint immer schnell und easy zu gehen und zu wachsen und so weiter. Aber in der Realität muss man sagen, ist es John MacArthur nicht besser gegangen als Paulus. Der hat auch viele Rückschläge erlebt, zum Beispiel als er 10 Jahre in der Grace Community Church war und die schon sehr gewachsen war. Und der Biograf Ian Murray beschreibt diesen schwarzen Dienstag, den MacArthur dort erlebt hat. Sie nennen das heute im Nachhinein schwarzer Dienstag. Der Ärger begann aus heiterem Himmel auf einer Mitarbeiterbesprechung an einem Dienstagmorgen. Als MacArthur die Versammlung eröffnete und sich wie immer für die Hilfe und Freundschaft aller bedankte, schnitt ihm jemand plötzlich abrupt das Wort ab und sagt, wenn du denkst, dass wir deine Freunde sind, dann bist du auf dem Holzweg. Und es stellte sich heraus, dass der Unterbrechende an einem Aufruhr in der Gemeinde beteiligt war. Dieses Ereignis bekümmerte und erschütterte MacArthur zutiefst. Nicht die persönliche Kritik traf ihn so sehr, sondern die Erkenntnis, dass es in der Gemeinde Mitarbeiter gab, die gegen ihn gearbeitet hatten. Diejenigen, die er als Freunde betrachtete und persönlich begleitet hatte, arbeiteten hinter seinem Rücken gegen ihn. Solche schmerzlichen Erfahrungen sind nicht unbekannt. Also es war wie bei Paulus. Aber es konnte seinen Dank nicht zerstören und die Freude, mit der er seiner Gemeinde und dem Herrn dort dient. Und genauso haben wir es auch bei Paulus. Dankbar. Solche Enttäuschungen begleiten die Gemeinde Jesu vom ersten Jahrhundert an und sie werden bis zur Wiederkunft Jesu nicht aufhören, weil wir Sünder sind, weil wir Menschen Sünder sind. Und weil wir alle immer anfechtbar sind und Fehler machen und in Schuld fallen. Das wird so sein, bis der Herr wiederkommt. Und doch darf das nicht die Dankbarkeit ersticken. Und doch darf das nicht die Freude verdunkeln. Wie sehr dankst du dem Herrn für deine Glaubensgeschwister vor Ort und in der ganzen Welt? Lasst uns das von Paulus lernen. Lasst uns Jesus darum bitten, dass er unsere Herzen dahin prägt, dass er unsere Herzen weich macht, dass er sie dankbar macht füreinander. So wie wir es vorhin in dem Lied von Ter Stegen gesungen haben, O, wie lieb ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen, O, wie köstlich sind sie mir. Du weißt, wie mich's oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben dir. Dankbar für die Geschwister in der Nähe und in der Ferne. Wohlgemerkt, die Römer hat er noch nicht gesehen. Und so kann uns das auch dankbar machen, wenn wir von Geschwistern lesen, dass sie etwa übers Internet diese Gottesdienste verfolgen und dann schreiben und sagen, ach, es war eine Stärkung für euch und wir freuen uns, dass wir mit euch verbunden sind. Das macht unser Herz dankbar. Diese gegenseitige Dankbarkeit füreinander. Wir gehören zusammen, auch wenn wir über hunderte oder mehr als 1000 Kilometer voneinander getrennt sind. Wir gehören zusammen durch Jesus und wir wissen davon und wir wissen voneinander und wir sind dankbar dem Herrn. Das ist die erste Haltung zu den Geschwistern, die wir hier bei Paulus finden. Dankbar. Und dann eine zweite Haltung. Das sind die Verse 9 bis 11. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob es sich wohl endlich einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Und das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder. Und wenn Paulus Brüder sagt, sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Die Brüder sind die Erstadressaten, weil sie die Gemeinde leiten, weil sie die Leitungsverantwortung haben. Ich will euch aber nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Wurde aber bisher verhindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Und dann wird Paulus im vorletzten Kapitel des Briefes, in Kapitel 15, Vers 23, das nochmal so betonen. Ich habe, also 15, 23, ich habe seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen. Ich habe das Verlangen, zu euch zu kommen. Und das ist die zweite Haltung, die wir hier bei Paulus lernen. Dürstend. Erstens dankbar, zweitens dürstend, nämlich nach Gemeinschaft. Dürstend nach Gemeinschaft mit den Geschwistern. Sehnsuchtsvoll, dürstend. Und wieder fällt die emotionale Sprache auf. Und wieder ist das ganz eng miteinander verzahnt. Das Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zu den Mitchristen. Seht mal in Vers 9, wie Paulus sagt, Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist dient, im Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich an euch denke. Gott weiß es, er sieht mein Herz. Das ist eine Sache zwischen Gott und euch und mir. Und wie Paulus in Vers 10 sagt, ob es mir nicht endlich einmal gelingen möge, durch den Willen Gottes zu euch zu kommen, wörtlich. Durch den Willen Gottes zu euch zu kommen. Dürsten, dürsten nach der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wofür betet er? Er betet um eine Begegnung mit den Römern. Das ist der Inhalt seines Gebets. Ja, in Vers 9 sagt er es ganz deutlich, ich flehe, in Vers, dass ich ohne Unterlass euer Gedenken, Vers 9 und dann Vers 10 und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Das ist der Inhalt. Dürstend, dürstend nach der Gemeinschaft. Und dieser Vers 13, der könnte andeuten, dass es von einigen aus Rom vielleicht Vorwürfe gab, dass Paulus immer noch nicht in der Weltstadt vorbeigekommen war. Er war ja der leitende Heidenapostel. Und vielleicht haben einige schon so innerlich gegrummelt und gesagt, naja, er könnte sich ja langsam hier mal sehen lassen, der Apostel. Und Paulus scheint auch darauf zu reagieren mit Vers 13, dass er sagt, ich will euch nicht verschweigen, liebe Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Es stand schon oft in meiner mittelfristigen Planung. Es steht schon lange auf meiner To-Do-Liste. Schon lange. Aber ich bin bisher immer noch verhindert worden. Aber ich möchte so gerne. Es dürstet mich nach Gemeinschaft mit euch. Und wodurch wurde Paulus bisher gehindert? Das schreibt er in Kapitel 15, ziemlich am Ende, Kapitel 15, Vers 19. Da sagt er, warum? Das war das bisherige evangelistische Arbeiten noch in Asien. Ja? Da sagt er in Römer 15, Vers 19, so habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre dreingesetzt, das Evangelium zu predigen, dort, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baute. Und dann sagt er in Vers 22, das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Das war die andere Missionsarbeit, die noch zu tun war. Aber bald, Leute, bald habe ich den Rücken frei. Und dann komme ich. Und darauf freue ich mich schon. Es dürstet mich nach der Gemeinschaft mit euch. Ich sehne mich danach, zu euch zu kommen, um euch zu dienen und um euren Dienst in Anspruch zu nehmen. Verlangen, Paulus zieht es zu den Geschwistern. Es gab auch Phasen, da hat er sich zurückgezogen. Es gab Phasen bei Missionsreisen, da hat er den Mitarbeitern gesagt, geht schon mal vor, ich komme hinterher, dann habe ich Zeit noch so sinngemäß, um in Ruhe zu beten und über alles nachzudenken. Diese Phasen hat er auch gebraucht, aber er hatte dann immer wieder diesen Durst nach den Geschwistern, diesen Durst nach echter Gemeinschaft, diese Sehnsucht. Kennen wir diese Sehnsucht? Manchmal hindert uns ja unsere Trägheit. Ich weiß noch, bei einer Reise nach Portugal haben wir einen Ausflug gemacht mit dem Auto und irgendwann ruft meine Frau, hey, da rechts, da steht Christian Church, Christian Church. Es war wohl so ein flacher Bau einer evangelikalen freien Gemeinde offensichtlich. Und ich war schon weiter gefahren. Ich habe gesagt, Mensch, das können jetzt hier extra umkehren auf der engen Straße und so weiter. Meine Frau sagt, bitte umkehren. Und dann habe ich es natürlich doch gemacht, wenn die Frau einen bittet. Und dann sind wir zurückgefahren, haben durch die Scheiben geguckt und haben gesehen, jawohl, da gibt's sogar einen Gottesdienst in englischer Sprache am Sonntag. Nicht mal in Spanisch, das hätte uns ja wenig geholfen, aber in Englisch. Und dann wenige Tage später am Sonntag haben wir gesagt, ach komm, lass uns noch mal hinfahren, lass uns noch mal dort vorbeischauen und mit den Geschwistern sprechen. Und es war so eine stärkende Begegnung, die wir mit ihnen haben durften. Wir waren hinterher so erbaut, wir waren so glücklich und dankbar für die Begegnung mit den Geschwistern, die wir nie gekannt hatten und die der Herr uns quasi dort am Wege mit diesem Hinweis irgendwie Christian Evangelical Church oder so ähnlich gegeben hatte. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns dürstend macht nach der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern. Bei Paulus war dieser Durst keine Eintagsfliege. Paulus war das eine Grundhaltung. Bruder Otto hat uns ja diesen Bericht gelesen, da in Apostelgeschichte 15, als sie aufbrechen zur zweiten Missionsreise von Antiochia aus. Ich bitte Sie, dass Sie nochmal diesen Ton hören von Paulus. Apostelgeschichte 15, 36, nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Lass uns nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Es trieb ihn dahin, die Brüder wieder zu sehen. Und er selbst hat das so erfahren. Am Ende dieser langen, gefährlichen Schiffsreise, von der die Apostelgeschichte berichtet, kommen sie schließlich endlich nach Italien. Die Situation ist für Paulus schwierig genug. Er ist Gefangener Roms zu dem Zeitpunkt. Und dann kommen sie und gehen dort in Puteoli an Land, gar nicht mehr so weit von Rom entfernt. Und was steht dort? Als sie in Puteoli ankamen, Apostelgeschichte 28, Vers 14, da heißt es, dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und dann schließlich reist Paulus dann doch weiter nach Rom. Und worüber freut er sich da? Der nächste Vers, Apostelgeschichte 28, 15. Und von dort, also von Rom, kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen bis nach Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott. Er sieht die Brüder und dankt Gott. Dürstend nach dem Mut. Und dann steht noch, er dankte Gott und fasste Mut. Er sieht die Brüder, er dankte Gott und fasste Mut. Möge es uns so gehen, dass wenn wir die Brüder sehen, dass wir Gott danken und Mut fassen. Dürstend nacheinander. Luther hat in eine Schrift herausgegeben unter dem Titel, dass die Einsamkeit zu fliehen sei. Wir brauchen die Brüder und die Schwestern. Dürstend. Wir brauchen einen gesunden Durst nach den Glaubensgeschwistern. Und das wollen wir hier noch sehen. Was heißt gesund? Nicht eigenmächtig. Paulus reißt die Sache nicht an sich. Er sagt nicht so, ich reise jetzt nach Rom, komme was wolle. Sofort. Ich habe Durst danach. Sondern, wie schreibt er es hier? Das ist ganz wichtig und wir werden daraus für uns selbst noch eine starke praktische Lektion gleich lernen. Er sagt in Vers 10, ich flehe alle Zeit in meinem Gebet, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. So betet er. So sehr er sich danach sehnt, so sehr er sich das wünscht. Und er wünscht sich das ja nicht aus Egoismus, sondern weil er weiß, die brauchen mich dort, die Brüder in Rom und die Schwestern. So sehr er sich danach sehnt, ich habe es mir schon oft vorgenommen, so ist er doch wozu bereit? Er ist dazu bereit, sich Gottes Plan zu fügen und sich Gottes Führung anzuvertrauen, ihr Lieben. Luther übersetzt hier sehr gut, ich flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen. Wissen Sie, welches Wort da im Griechischen für fügen steht? Da steht eudoo. Und eudoo bedeutet so viel wie einen guten Weg geführt werden. Das ist es. Dass es sich fügt. Dass Gott es führt. Dass Gott mich einen guten Weg führt, der mich zu euch bringt. Darum bittet Paulus hier. Es ist ganz wichtig. Ich flehe darum, durch Gottes Willen einen guten Weg geführt zu werden, der mich zu euch bringt. Das ist hier fast wörtlich gemeint. Ich flehe darum, dass Gott mich einen guten Weg führt, der mich nach seinem Willen zu euch bringt. Das ist das Gebet. Und damit gibt uns Paulus ein wunderbares Beispiel, ihr Lieben, dafür, wie sollen wir mit geistlicher Sehnsucht umgehen, mit geistlichen Zielen, die Gott über lange Zeit hinweg nicht erfüllt und nicht gelingen lässt. Wie sollen wir damit umgehen? Da betet einer schon lange dafür, dass er doch endlich mal mit seinem Arbeitskollegen ein Gespräch über Jesus führen kann, dass sich doch endlich mal eine Tür öffnet und es scheint sich nichts zu tun. Da betet einer dafür, dass er endlich eine Gemeinde findet, in der das Wort Gottes bibeltreu ausgelegt wird. Da betet einer dafür, dass er doch endlich eine gläubige Frau bekommt oder einen gläubigen Mann. Das sind alles gute Gebete, gute Ziele. Und es scheint sich noch nicht zu tun. Wie soll er damit umgehen? So war es bei Paulus. Er hat lange gebetet, er wollte so gern nach Rom. Und es schien sich nicht zu tun. Und hier können wir sehen, wie Paulus mit dieser Situation umgeht. Und das ist vorbildlich für uns. Er stellt sich bewusst unter Gottes Willen. Er macht deutlich, Herr, ich will nur nach Rom zu dem Zeitpunkt, wann du es willst und auf dem Weg, wie du es willst. Er sagt nicht, Herr, lass mich unbedingt nach Rom kommen, sondern er sagt, Herr, ich sehne mich danach, nach deinem Willen, auf deinem Weg nach Rom geführt zu werden. Und so sollen und dürfen auch wir erbeten, dass wir nichts selbst erzwingen wollen, sondern dass wir uns bewusst unter Gottes Willen stellen, dass wir sagen, Herr, führe mich auf deinem Weg dahin, dass ich diese Gemeinde finde. Herr, führe mich auf deinem Weg dahin, dass ich mit meinem Arbeitskollegen über dich sprechen kann. Herr, führe mich auf dem von dir gebahnten Weg, bitte dahin, dass ich eine gläubige Frau oder einen gläubigen Mann bekomme. So dürfen wir beten. Und weiter beten. Paulus betet weiter. Er lässt sich davon nicht abbringen. Er will es weder erzwingen, noch resigniert er. Sondern er betet weiter ganz gezielt, Herr, führe mich auf deinem Weg, nach deinem Willen, zu deinem Zeitpunkt, zu diesem Ziel. Das ist die ganz praktische Ableitung für uns, wie wir mit geistlichen Sehnsüchten und geistlichen Zielen umgehen können, die Gott uns über einen längeren Zeitraum hinweg nicht erfüllt. Wir können beten mit diesem Vers 10. Und Paulus betet in diesem Sinne dafür, dass er die Geschwister sieht. Und er betet weiter, er hört nicht auf. Und ihr Lieben, lasst mich das noch sagen, dieses Weiterbeten, das gilt auch, wenn wir manchen Konflikt mit Glaubensgeschwistern trotz guter Absicht nicht sofort lösen können oder nicht schnell lösen können. Auch dann gilt das, weiter beten. Die Brüder, die Schwestern nicht vorzeitig aufgeben. Weiter beten um seinen Weg und seinen Willen. Und dann kann der Herr immer noch viel verändern und viel schenken. So hat es Paulus hier gemacht, mit seiner Sehnsucht, mit seinem Durst. Also, das war die zweite innere Haltung zu den Geschwistern, die wir hier bei Paulus lernen dürfen. Erstens dankbar, zweitens dürstend. Und dann will ich noch eine dritte nennen und die vierte Haltung, die werden wir heute nicht mehr schaffen, wie ich sehe, die werden wir dann bei der nächsten Predigt uns anschauen. Aber die dritte können wir noch behandeln. Die steht in den Versen 11 bis 12. Da sagt Paulus, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch. Ich habe es jetzt nach der Schlachterübersetzung gelesen, ich lese es nochmal nach Luther. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Und das ist die dritte Haltung, die Paulus hier gegenüber seinen Geschwistern hat. Erstens dankbar, zweitens dürstend. Und drittens, demütig. Demütig. Bestimmt hatten sie in Rom einen guten Respekt vor Paulus. Und das war auch berechtigt. Er war der Apostel der Heiden. Und Paulus biedert sich nicht an. Demut hat nichts zu tun mit Anbiederei. Er betreibt keine falsche Kumpanei. Er sagt nicht, also Leute, wenn ich zu euch komme, dann vergesst mal den Apostel. Im Gegenteil, er stellt sich ja zweimal als Apostel vor. In Vers 1 berufener Apostel und in Vers 5 durch Gottes Gnade berufen zum Apostel. Also Paulus sagt nicht, Leute, wenn ich zu euch komme, dann vergesst mal, dass ich als Apostel zu euch komme. Und doch ist er demütig. Er sagt, wir brauchen einander. Auch wenn wir unterschiedliche Dienste haben, auch wenn wir unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen im Team von Jesus, wir brauchen alle einander. Keiner kann auf den anderen verzichten. Und Leute, wenn ich Sehnsucht nach euch habe, dann nicht nur, weil ich euch etwas bringen möchte. Das auch, ich will euch etwas bringen und darüber werden wir dann nächstes Mal sprechen, dass er sie auch stärken will. Aber nicht nur, weil ich euch etwas bringen möchte, sondern ich habe auch Sehnsucht nach euch, weil ich euch brauche. Weil ich euch brauche. Und ich hoffe, dass wenn ich komme und ich weiß, es wird geschehen, dass ich mitgetröstet werde zusammen mit euch. Ich will euch trösten und ermutigen, aber ich werde auch durch euch getröstet und ermutigt werden. Mitgetröstet und Das wird ein gegenseitiger Austausch sein, dass wir uns stärken durch euren Glauben und meinen Glauben. Es ist derselbe Glaube. Der Glaube an Jesus. Aber ihr werdet euren Glauben bezeugen, was Jesus an euch getan hat. Und ich werde euch sagen, wie er mich zu sich gezogen hat. Und wir werden das austauschen und wir werden uns gegenseitig stärken, ihr Lieben. Und ich werde zu euch kommen und mit euch zusammen getröstet werden und froh werden über euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Verstehen Sie, was Paulus hier schreibt? Das ist keine vorgetäuschte Bescheidenheit. Das ist nicht so eine herablassende diplomatische Rücksichtnahme. Paulus muss nicht jetzt erst sagen, jetzt schalte ich bei mir den Bescheidenheitsmodus oder den Demutsmodus ein, sondern das ist sein Herz. Das ist seine tiefste, innerste Einstellung. Das ist, diese Demut ist ehrlich. Und Demut ist nur Demut, wenn sie ehrlich ist. Sonst ist sie nur verkappter Hochmut. Das ist ganz ehrlich. Und das ist auch logisch, dass er erwartet, von ihnen gestärkt zu werden. Warum? Weil wenn ich Geschwistern begegne, begegne ich in den Geschwistern auch immer wem? Jesus. Sie sind doch Christen, weil Jesus sie verändert hat, weil Jesus sie ergriffen hat. Und darum begegne ich in meinen Geschwistern dem Herrn selbst. Und sie haben doch den Heiligen Geist wie ich. Und darum darf ich damit rechnen, von ihnen gestärkt zu werden, so wie sie damit rechnen dürfen, von mir gestärkt zu werden. Und das erhofft Paulus von seinem Besuch in Rom. Wenn Gottes Kinder sich begegnen, sind sie ja nie nur unter sich, sondern der Herr ist ja immer dabei. Wir werden gestärkt durch euren Glauben und durch meinen Glauben. Das ein und derselbe Glaube. Es ist ein und derselbe Herr, an dem wir miteinander hängen und dessen Gemeinschaft wir miteinander teilen. Also demütig. Demütig ist nicht, bedeutet nicht gleichmacherisch. Demut bedeutet nicht herablassend, sondern demütig bedeutet, dass ich mich erwartungsvoll beschenken lassen möchte von meinen Geschwistern, die ich brauche. Und das ist die Haltung von Paulus gegenüber den Römern. Und ich denke, das hat doch jeder von uns schon erlebt, dass wir vielleicht bei kranken alten Geschwistern am Krankenbett gesessen haben oder dass wir einen Besuch gemacht haben bei jemandem, der sich für ein Haus darüber gefreut hat, dass wir da waren. Und wir haben vielleicht eine Kleinigkeit mitgebracht, wir haben zusammen gebetet. Wir haben möglicherweise eine Andacht zusammen gelesen und in der Bibel zusammen gelesen. Und dann hinterher gehen wir raus und sagen, war das stärkend. Was bin ich dankbar, dass ich die Schwester Müller besucht habe. War das eine Stärkung? Ich bin so froh geworden dadurch, dass wir uns ausgetauscht haben über unseren gemeinsamen Glauben. Und dass wir dadurch, dass Jesus in unserer Mitte war, miteinander getröstet wurden. Paulus hat gedürstet nach den Geschwistern, weil er ihnen demütig begegnet ist und weil er wunderbare Gemeinschaft dadurch erlebt hat. War das stärkend? Und das ist immer schön, wenn wir Geschwister irgendwo besuchen. Das haben sicherlich auch alle irgendwo schon so erlebt. Und wenn man sich dann verabschiedet und wenn die anderen einem sagen, oh, ihr habt uns gut getan. Ihr habt uns gut getan. Es war so schön, dass wir zusammen diese Zeit verbringen konnten. Das erwartet Paulus von seinem Besuch in Rom. Und das will der Herr unter uns immer wieder schenken, dass wir einander gut tun. Nicht, weil wir irgendwelche psychologisch geschickten Dinge sagen oder tun, sondern weil wir uns durch Jesus begegnen und weil er im Mittelpunkt steht und weil wir uns gegenseitig darin ermutigen, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Und schauen Sie, echte geistliche Gemeinschaft ist immer ein Geben und ein Nehmen. Es ist immer beides. Es ist nie so, dass nur der eine gibt und der andere nur nimmt. Es ist immer ein Nehmen und ein Geben. Und wenn wir hier zum Gottesdienst zusammenkommen, dann soll es immer ein Nehmen und ein Geben sein für alle Seiten. Dass wir uns in der Demut begegnen, dass wir einander stärken können. Und Paulus bittet dann auch um Hilfe für sein Spanien-Projekt ganz konkret. Das sagt er ja in Kapitel 15, Vers 24 am Ende, sagt er, ich hoffe, wenn ich nach Spanien reisen werde, ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Also, dass ihr mir helft beim Transfer nach Spanien und möglicherweise auch beim Aufbau dieses Dienstes in Spanien, dass ihr seid zurzeit der westlichste Zipfel der christlichen Welt, dass ihr mir helft, die Grenze weiter gen Westen vorzurücken Und ich bitte euch, dass ihr mir hilft beim Spanien-Projekt. Und dann sagte ich, davor ist ja noch dieser Besuch in Jerusalem angesagt. Der wird möglicherweise auch nicht ganz so einfach werden. Und da schreibt Paulus dann in Vers 30, Römer 15, Vers 30, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft für eure Gebete, für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa. Das wird auch möglicherweise nicht ganz ungefährlich werden, wenn ich dahin reise, sagt Paulus. Und ich brauche eure Gebete, liebe Geschwister, damit ich in schwierigen Situationen bewahrt werde. Bitte, bitte helft mir. Und Paulus betet dann und bittet die Geschwister nicht nur um Unterstützung für seine Projekte, nicht nur um Unterstützung für seine Dienste, sondern er bittet auch um Unterstützung für seinen eigenen Glauben. Das ist nicht nur dienstbezogen, sondern das ist auch personenbezogen. Paulus bittet dann auch darum, das finde ich immer so bewegend, das zu lesen, am Ende von Vers 24, also Römer 15, Vers 24, da sagt er, also helft mir beim Spanien-Projekt, aber warum will ich noch zu euch kommen? Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Ihr Geschwister, dass ich mich an euch erquicke. Dass wir einander wohltun, dadurch, dass wir uns stärken in Jesus. Also er braucht ihre Hilfe auch für seinen eigenen persönlichen Glauben, nicht nur für seine Projekte. Und er sagt das dann nochmal in 15,32. Damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Dass ich neu ermutigt werde durch die Begegnung mit euch. Und dass wir dann am Ende, wenn wir uns verabschieden und ihr mich dann auf den Weg nach Spanien schickt, dass wir dann sagen können, ihr habt uns gut getan. Ihr Lieben, auch dafür hat der Herr uns in seiner Gemeinde zusammengestellt. Dass wir einander in dieser Weise demütig begegnen, dass wir zugeben, dass wir einander brauchen, dass wir zugeben, dass wir einander brauchen als Kinder unseres Herrn und dass wir dankbar annehmen dürfen, dass wir einander beschenken, dass wir einander, wie Luther das setzt, erquicken. Was für eine enorme Chance, was für ein unermesslicher Reichtum liegt in dieser Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir einander mit dieser Einstellung begegnen, die Paulus den Römern entgegenbringt und die wir in der nächsten Predigt noch etwas weiter verfolgen werden. Aber lasst uns heute diese drei Schlüsselworte festhalten. Sie sind dankbar füreinander. Sie sind dürstend nacheinander. Und sie sind demütig miteinander. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns diese Haltung schenkt. Und lasst uns das hier genau sehen, was Paulus schreibt in diesen Versen. Das ist nicht eine Momentaufnahme. Das ist nicht mal so eine kurzfristige Gefühlsaufwallung, sondern was Paulus hier beschreibt, das ist die Grundhaltung seines Herzens. Das ist eine gewachsene Haltung, die der Heilige Geist in ihm gewirkt hat, über viele Jahre hinweg. Das ist ein Prozess gewesen, der Paulus zu dieser Haltung geführt hat. Nicht einfach mal, dass ich mal in einer dankbaren Stimmung bin oder mal in einer demütigen Stimmung, sondern das ist die Grundhaltung, die der Herr in seinem Herzen zu den Geschwistern hat wachsen lassen. Dankbar, dürstend und demütig. Und möge der Herr auch unsere Herzen in dieser Weise prägen, immer mehr prägen. Möge er unsere Herzen weich machen. Möge er unsere Herzen zu dieser Einstellung immer mehr gewissermaßen kneten, dass wir nicht mehr ohne die Geschwister sein können, nicht mehr ohne die Nahen und nicht mehr ohne die Fernen. Und dass, wenn wir wissen, dass es Geschwistern in der weiten Ferne schlecht geht und dass sie in Gefahr sind, dass uns das nicht kalt lassen kann. Ich bekam am Freitagabend eine Mail von einem Missionar, die er weitergeleitet hat von Missionaren aus Indien. Und er schrieb, wir haben aus Indien Nachricht bekommen, dass der Zyklon Pahilin, ein heftiger Wirbelsturm, auf Orissa und Andhra Pradesh zurast. In der zu erwartenden Schneise liegen viele unserer Missionsfelder. Die Kinder aus dem Help und Hope-Projekt am Chilika-See wurden bereits evakuiert und sind jetzt bei ihren Familien. Der Regen, der den Zyklon ankündigt, hat schon eingesetzt. Er soll auf die Küste im Bereich von Srikakulam treffen und viele Menschen sind in Panik. Beim letzten Zyklon 1999 kamen über 10.000 Menschen ums Leben. Die Geschwister in Indien bitten dringend um Gebet. Ihr Lieben, lasst uns das aufnehmen. Lasst uns für die Geschwister in Indien, auf die dieser Sturm zurast. Ich habe heute Morgen im Internet noch mal nachgeguckt. Es ist noch immer keine Entwarnung gegeben. Lasst uns für die Geschwister dort beten. Die Gemeinde Jesu ist unteilbar. Wir gehören zusammen. Wir brauchen einander. Und wir wollen so gemeinsam den Weg mit Jesus gehen. Und dann wird in unserem Verhältnis untereinander und in unserem Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern in aller Welt immer mehr das Wirklichkeit werden, was wir jetzt nach der Predigt gemeinsam singen wollen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder. Er ist unser, wir sind sein. Und weil wir sein sind, gehören wir auch zusammen. Amen.